Hallo und herzlich willkommen zurück im kleinen Saal. Mein Name ist Clara und ich bin zurück vom Filmset. Ich habe einen nicht zu ignorierenden Teint bekommen und war im Schwarzwald und hatte schön Urlaub. Ja, jetzt sind wir wieder zurück. Neben mir sitzen wunderbare Menschen, die diese Sendung mit mir machen, nämlich...
Hallo.
Es wurde auf mich gezeigt, sag ich hallo.
Ja, dann sage ich auch hallo. Misera mein Name, long live the new Flash, let's go.
Wann kommt The Shrouds eigentlich raus?
Ja,
der neue Cronenberg.
Ich weiß nicht, ob wir das noch erleben. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht mehr passieren.
Oh, ja. Ja, Clara, manche fahren for real in den Urlaub und du drehst einfach einen Film.
Du gehst arbeiten in deiner Freizeit.
Ja, ja. Es war ein bisschen Urlaub auch. Es war ja im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern.
Wow.
Und es war da sehr ruhig, auch sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Und ich glaube, am Ende ist ein Film entstanden.
Also nochmal ganz kurz eine Zwischenfrage. Die Stadt, in der ihr gedreht habt, ist auch die Stadt, aus der Till Lindemann kommt, oder?
Jein. Also er kommt nicht aus Dambeck, wo wir gedreht haben, aber er kommt da aus der Gegend, was auch dazu führt, dass man da den ein oder anderen Rammstein-Song auch mal hört, mit der Begründung, der kommt doch von hier.
Ja. Das passiert leider auch an Orten, wo er nicht herkommt.
Ja. Unser Spielauto hatte leider einen Rammstein-Sticker hinten drauf. Wir haben uns bemüht, dass es nicht on camera ist. Wir waren nämlich natürlich sehr dankbar, dass wir das Auto mieten konnten für den Dreh. Aber das passiert da öfter. Ja. So. Aber es war trotzdem sehr schön. Und dann hatte ich ein bisschen Zeit in Hannover. Und dann war ich bei Aaron im Schwarzwald.
Ausgezeichnet. Ah, witzig. Witzig, der bei uns in der letzten Sendung noch zu Gast war.
Wird sich hin und her besucht.
Ja, da sollte er doch mal, also man sollte doch mal reinschalten in die letzte Sendung. Ja.
Unbedingt.
Um Aaron kennenzulernen.
Ja,
by the way, unsere letzte Sendung war zu spät fertig, um das einzubinden. Aber Aarons Film wird ja jetzt auf dem Perlenfestival gezeigt. Was für eine krasse Sache. Wir waren einfach
gut.
Ahead of the curve.
Ja.
Wie cool.
Ja, ja.
Und da könnt ihr ja auch mal gucken in einer Bar-Szene. Da seht ihr vielleicht ein bekanntes Gesicht.
Oh, wer das wohl sein wird.
Ja, ich will da nicht zu viel verraten. Okay. So, wie ist denn... Das musst du rausschneiden, Misera.
Keine Chance.
Scheiße.
Ich schneide nämlich.
Wie ist denn bis jetzt euer Sommer oder euer Filmsommer?
Der Filmsommer ist richtig gut, ehrlich gesagt. Also ich habe gleichzeitig so ein Erschöpfungsgefühl und einen großen Spaß im Kino. Also ich sitze bei so hauseigenen Veranstaltungen manchmal schon so ein bisschen erschöpft drin, aber gleichzeitig laufen einfach wirklich viele viele aufregende Sachen. Also ich habe viel gesehen und wir befinden uns ja jetzt auch in der Vorbereitung für einen ganz fantastischen Kinoherbst. Darauf freue ich mich sehr. Wir werfen auch nochmal so einen Blick dahin gleich. Also da zeigt sich ja so ein gewisses Festival am Horizont und dafür wurden einfach schon tolle Sachen ausgesucht, kann ich ganz ohne Selbstlob und
genau,
ohne
wir starten
Selbstlob sagen.
Entschuldige bitte. Wir starten nämlich gleich rein mit ein paar Veranstaltungstipps. Dann reden wir über das Kinofest und wir reden über ein Festival, in das ihr beide involviert seid, nämlich das Boyhahn Fantastic. Ein bisschen in anderer Form, aber da reden wir bestimmt gleich nochmal drüber. Und wir haben ein Interview in dieser Sendung auch, passend zu diesem Festival.
Mhm.
Ja, wollen wir einfach direkt in die Veranstaltungstipps reinstarten?
Let's go.
Ja, was kann man in Hannover so sehen?
Ja.
Eine Menge.
Den Maschsee.
Also wenn du das jetzt so sagst.
Das neue Rathaus, toll. Die warmen Brüder.
Mm.
Hannover muss sich nicht verstecken und es gibt wirklich schöne Ecken hier.
Den Opernplatz
das
zum Beispiel.
Das IME-Zentrum. Ja.
Den Opernplatz zum Beispiel. Ich wiederhole das jetzt so oft, bis du einsteigst, Clara.
Sag's doch mal.
Den Opernplatz zum Beispiel.
Nämlich, wenn man den Opernplatz passiert, dann kommt man irgendwann beim Koki an. Und da gibt es noch ein paar Termine für das Open-Air-Kino. Okay, was auch auf dem Opernplatz stattfindet.
Yes!
Auf dem Opernplatz. Oh, oh. Oi, wir haben es geschafft. Oh. Wir sind da.
Ja. Da haben wir nämlich am 1.9. auf dem Opernplatz haben wir die Rocky Horror Picture Show. Ich habe immer Probleme mit diesem Titel. Ich weiß gar nicht, warum. ihr kennt meine Meinung dazu.
Clara möchte Spaß verderben.
Ah, die ja. Spaßpolizei kommt wieder
um. Nein, nein, es geht mir nicht um den, es geht mir nicht um darum, dass da kein Toilettenpapier geworfen werden soll oder mit Wasserpistolen geschossen werden soll. Es geht mir darum, den eigenen Müll danach wieder mitzunehmen.
Das ist sowieso die Wiese im Kino, stimmt. Ja. Das sollte man machen. Ja.
Ja, aber mal gucken, wie das wird. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute Open Air noch mehr ausrasten.
Es wird auch eingeladen. Also es steht im Programm, dass Mitmachen erwünscht und ermutigt ist.
Verdammt nochmal.
Also,
aber es ist ja auf dem Opernplatz. Das heißt, niemand vom Koki muss aufräumen. Das ist ja ein öffentlicher Ort.
Genau.
Das kann dann einfach so bleiben.
Das kann schön die Stadtreinigung machen.
Das macht eh keinen Unterschied.
Ui. Ui. Ui.
Nein, das stimmt nicht. Hannover ist eine sehr ordentliche Stadt und wir haben keine Probleme mit der Müllabfuhr hier.
Das kommt
man,
nicht
vor. Das muss man wirklich sagen, ja. Das läuft 1A. Shoutout.
Dann geht es aber weiter auf dem Kulturhof vom Koki. Das ist einmal der Hof hinter dem Koki.
Zwischen Schauspielhaus und Kino im Künstlerhaus, ja.
Genau. Und da haben wir einen Film, wo ich gerade mit dem Titel struggle.
Meinst du Demenzia?
Ja, danke schön.
Den fandest du doch klasse, oder, Miserere?
Ja, den fand ich hervorragend und ich habe ihn auch in dieser elektronischen Live-Vertonung schon mal gesehen, bei der Premiere dieses Formats, nämlich in Bremen. Der Film wird von Chris Kultkepp aus Estland elektronisch live begleitet und das ist ein wirklich tolles Programm. Also das liegt einerseits an dieser wirklich guten an diesen guten elektronischen Arrangements, aber auch an diesem Film, der eine sehr aufregende Perle ist. Der geht so im Bereich so um die 60 Minuten, vielleicht auch etwas kürzer und ist eine Independent-Produktion aus den 50er Jahren, die ein Kinobetreiber selber mit angestoßen hat, wohl nachdem seine Sekretärin ihm einen ihrer Träume nacherzählt hat. Und er fand das so aufregend, dass sie daraus einen Kurzfilm gemacht haben. Der ist dann immer länger geworden. Und am Ende steht eine surrealistische Perle, ein absolut hinreißender Film. Man merkt sehr, dass David Lynch sich da große Teile an Inspirationsbrocken rausgetrennt hat. Fantastisch. Gerade in dieser Kombination mit Chris Kultkepp unbedingt ansehen. Das Format tourt gerade und das ist der Stop in Hannover. Ich freue mich sehr, dass es den gibt. Ich werde da wahrscheinlich auch nochmal hingehen.
Ja, das Thema dieser Open-Air-Filme ist ja auch Musik im Film. Mhm. Habe ich das richtig auf dem Schirm? Ja. Denn der nächste Film, der hier bei uns auf der Liste steht, den man sich unbedingt anschauen sollte, das ist am 8.9. um 20 Uhr auch im Kulturhof Der Mann, der vom Himmel fiel. Der legendäre Film von Nicolas Roeg aus den 70ern mit David Bowie in der Hauptrolle. Mhm. Der auch so einer Traumlogik folgt und scheinbar auch in David Bowies Kokainpsychose eine große Rolle gespielt hat. Er spielt genau das Alien, das er auch mehr oder weniger in mehreren seinen Alben verkörpert hat und war der festen Überzeugung, er wäre beauftragt worden, den Soundtrack zum Film zu komponieren. Wenn er gecastet wird, dann muss er ja auch den Soundtrack machen. Immerhin ist er ja Musiker.
Völlig
und das hat
logisch.
Er auch jahrelang immer so erzählt in Interviews, dass er ja eigentlich ein Album hätte machen sollen. Diese Songs sind dann angeblich später auf Low veröffentlicht worden und Heroes. Das stimmt aber gar nicht. Also Nicolas Roeg und der Großteil des Produktionsteams behauptet nach wie vor, dass das ein Fieberwahn von Bowie gewesen sein muss. Er sei so jenseits der Realität gewesen und im Drogenrausch, dass er sich das eingebildet hat und während des Drehs fiebrig an Musik und Demos gearbeitet hat, die nie in Auftrag gegeben worden sind.
Ja, mein
das
Gott.
Das check ich irgendwie.
Passiert den Besten.
Ja, einfach mal was einreichen. Also fieberhaft an Sachen arbeiten, die nicht beauftragt wurden, das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung.
Ja, vielleicht kommt dabei ja was rum, zum Beispiel so ein Album wie Low. Ja. Ne? Ja. Angucken auf jeden Fall.
Ja. Haben wir das Datum zu Demenzia gesagt?
Das ist der 6.9., falls wir das nicht gesagt haben.
Um 20 Uhr.
Genau, ganz richtig.
Ich glaube, alle Filme sind immer um 20 Uhr.
Mhm. Sehr leicht zu merken.
Ja, auf jeden Fall. Da ist nichts mit Viertel nach oder Viertel vor.
Hat das Koki dieses Jahr eigentlich wieder diese LED-Anzeige? 20 Uhr erscheint mir so früh für einen Open-Air-Film.
Ja, okay. Das ist keine Leinwand mit Projektion, sondern das ist die gleiche Leinwand, die auch benutzt wurde zum Fußballgucken.
Der Screen.
Leinwand Screen.
Ist es ja dann nicht.
Ja.
Leinenscreen.
Gut, okay.
Eine Leinewand.
Das mein ist der Gott. Kinoreport aus Hannover.
Represent.
Aber so. Es geht auch im Koki spannend weiter. Vom 14.09. bis zum 21.10. haben wir eine Werkschau zu der wunderbaren Schauspielerin Sandra Hüller. Ich weiß, ihr habt die so ein bisschen über. Ich liebe sie über alles.
Wann habe ich das denn gesagt?
Ich habe sie über.
Achso, ja. Okay.
Letztens hat mich eine Gästin, die in einem Sandra Hüller-Film war, angesprochen, wie toll sie sie doch findet und ob ich den Film schon gesehen habe. Ich meinte, nein, ich mag sie nicht.
Wow. War das etwa Rose?
Okay. Nee, das war ein anderer Film. Ah, okay. Aber Rose läuft im Koki, ja?
Genau, am ersten Tag der Werkschau, nämlich am 14.09. um 20.15 Uhr. Primetime. Genau. Ich habe ihn persönlich noch nicht sehen können. Ja, ich habe auch sehr viel Positives gehört über den Film. Dann haben wir Anatomie eines Falles am 15.09. auch um 20.15 Uhr. Den empfehle ich sehr. Also der Monolog, den die Figur von Sandra Hüller in diesem Film führt, der lebt mietfrei in meinem Kopf. Ja, also den empfehle ich auf jeden Fall. Das ist ein sehr starker Film. Ich habe mal von jemandem gehört, das ist so ein neues Genre, das sich so nennt Darling, Take Me to Court. Mhm. Also es spielt sehr viel in einem Gerichtssaal, aber das tut ihm keinen Abbruch. Und ich fand den Film sehr spannend. Und es ist natürlich auch die Frage am Ende, war sie es oder war sie es nicht? Und dazu habe ich eine wunderbare Letterbox-Kritik gelesen, in der stand, ich weiß nicht, ob sie es war oder nicht, but good for her.
Good ja. for her, auch eines meiner liebsten Kinogenres.
Das, ja, aufregend. Ja.
Würdet ihr sagen, Misery ist ein good for her?
Oh Gott, das ist ein harter Case.
Würdet ihr sagen, Possession ist ein good for her?
Ja, 1000%ig einer der wichtigsten Filme des Genres, würde ich sagen.
Da soll es ja jetzt ein Remake geben.
Ja, das ist schon in Arbeit.
Mit Margaret Qualley in der Hauptrolle, ja.
Oh, das wird super.
Okay.
Alle wollten das.
Gefühle dazu?
Macht auch keine total Gefühle Sinn, dazu? Diese Handlung von Berlin nach New York zu verlegen.
Es wäre lustig, wenn es ein geteiltes New York wäre. Also wenn sie da jetzt aus irgendeinem Grund eine Mauer durchgebaut hätten.
Ohne Scheiß, das wäre eine Entscheidung, das fände ich stark.
Ja. Ja, Full Science Fiction oder es spielt im Escape from New York Universum und Manhattan ist so eine Gefängnisinsel und deswegen ist die Mauer da. Also da gibt es doch Möglichkeiten, Leute. Lasst euch mal ein bisschen was einfallen.
Wurde das nicht schon mal in dem Film irgendwas?
Ja, Escape from New York.
Ja, ach so, okay. Meine letzte Empfehlung, was die Werkschau betrifft, ist The Zone of Interest von
Jonathan Glazer.
Dankeschön. Und den zeigen wir am 21.09. um 20.45 Uhr. Die beiden Filme, Anatomie eines Falles und Zone of Interest, hat sie ja wirklich in einem Jahr kamen die beiden raus.
Ja, das war so ihr Breakout, ihr internationales Breakout-Jahr, oder?
Das ist jetzt unsere Frau in Hollywood. Mhm. Ja, und ich muss wirklich sagen, ich habe beide gesehen und ich musste mich immer wieder in beiden Filmen dran erinnern, das ist gerade Sandra Hüller. Mhm. Das ist gerade auch die Person aus dem anderen Film. Und ich glaube, das spricht nur für sie. Und wer jetzt Zone of Interest noch nicht gesehen hat, den empfehle ich auch.
Ich sehe den ja kritisch, möchte ich kurz einwerfen. Ja. Ich hab so meine Probleme mit Zone of Interest und seiner Scheinneutralität, die er so mit der Kamera versucht zu erzeugen. Mm. Und ich finde den dabei dann auch irgendwie wieder manieriert. Aber Sandra Hüller ist hervorragend. Dagegen möchte ich auf keinen Fall was
sagen. Hast du das Gefühl, der Film versucht neutral zu sein?
Ja.
Der versucht
Das vorzugaukeln.
Ich würde ihm unterstellen, dass er versucht, das vorzutäuschen, dadurch, dass die Kamera größtenteils unbewegt ist und dass die ja so reingestellt ist. Die Crew war ja auch abwesend, während der Cast gespielt hat. Und ich habe schon das Gefühl, dass das so einen neutralen, sachlichen Kamerablick suggerieren soll, den man auf dieses Thema und den man auf so eine historische Begebenheit notwendigerweise nicht haben kann. Also er arbeitet sich ganz viel mit diesen arbeitet ganz viel um diese Bilderverbote herum, die das Thema berechtigterweise umgeben. Ich finde ihn dabei aber auch irgendwie wieder so ein bisschen ausgestellt. Also für mich glückt dieser Versuch nicht und er erzeugt eigentlich nur wieder eine andere Art von Stilisierung des Holocaust. Und das sehe ich kritisch. Also da kann ich den vielen, vielen positiven Stimmen, die es damals gab, nicht nur beipflichten. Ich fand den auch in gewisser Hinsicht eindrucksvoll und als technische Leistung stark. Aber das ist nicht der einzige Maßstab, an dem ich so einen Film bewerten würde.
Dass er hochgradig stilisiert ist, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Wertung passiert auch nicht auf der Bildebene, sondern eben in der Tonebene, die maßgeblich ist für den Film. Ich muss aber sagen, ich habe den Film häufiger mit SchülerInnen besprochen und daher auch schon sehr oft gesehen, aus beruflichen Gründen. Und die gehen überhaupt nicht oder schließen weniger an diese formalen Aspekte an und finden es dann eher brisant, dass die Nazis so normal dargestellt werden oder eben menschlich. Und das scheint irgendwie das zu sein, was die Leute eher beschäftigt als die formalen Entscheidungen. Und dass es wirklich als brisant empfunden wird, dass Nazis auch nur Menschen mit dem Alltag waren, finde ich frappierend.
Ich hatte da so eine Begegnung im Koki, dass eine Stammgästin aus dem Film kam, die sonst wirklich sehr ruhig ist, kaum spricht, meistens nur ein kurzes Hallo und dann das Geld auf den Tresen legt. Und die kam aus dem Film raus und hatte wirklich Redebedarf und fand das ganz schrecklich, dass diese Banalität des Bösen irgendwie, die hat sie sehr geschockt. Was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, es war aber, glaube ich, der Kontrast zu ihrem sonstigen Verhalten war dann doch sehr krass. Und da denke ich mir auch wieder, wenn das ein Film schafft, dann ist es ja auch eine Leistung. Was ich an dem Film so spannend finde, es gibt so viele kleine versteckte Gesten, die du nur interpretieren kannst oder die du nur einschätzen kannst, wenn du ein gewisses Vorwissen hast. Also es gibt eine Szene, wo Sandra Hüller einen Mantel bekommt. Man weiß auch erst nicht, wo der her ist. Man kann sich dann irgendwann denken, dass der aus dem Lager ist. Und sie findet dann in dem Futter, findet sie Schmuck. Und behält das dann. Und wenn du, und dann ist es erst so ein bisschen irritierend, und wenn du halt nicht weißt, dass die Insassen von dem Lager, dass die ihren Schmuck natürlich in ihre Kleidung genäht haben, damit er nicht gefunden wird, das ist schon so eine, also das ist so eine Szene, wenn du die erst nicht verstehst, wirkt die so, die fließt so vorbei. Und dann denkst du drüber nach und dann kriegt sie so plötzlich so eine ganz große Wertung und so eine ganz große Bedeutung. Ja, spannend. Also sie findet auch einen Lippenstift in der Tasche von dem Mantel und macht sich den kurz drauf und betrachtet sich und dann wischt sie sich den ganz schnell wieder ab. Ja, also großartige Leistung von Sandra Hüller.
Das auf jeden Fall.
Das war's mit den Sachen aus dem Koki. Also es laufen auch noch ein paar andere Filme mit Sandra Hüller, aber das waren jetzt so meine Empfehlung. Was geht denn noch so in Hannover?
Ja, also was ich immer gerne empfehlen kann für den schmalen Geldbeutel ist das Kinofest, das am 12. September und am 13. September stattfindet und zwar bundesweit in sehr, sehr, sehr vielen Teilen in den Kinos. Da gibt es online eine Liste. In Hannover nimmt auf jeden Fall das Apollo und das Kino am Raschplatz teil. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube auch das Astor. Bedeutet, jeder Film kostet 5 Euro an dem Tag. Einige Kinos bieten auch ein Sonderprogramm an diesen Tagen. Aber man kann auch einfach das reguläre Programm für einen schmalen Taler sehen. Das empfehle ich. Das kann man einfach mal machen. Vielleicht auch einfach mal blind in den Film gehen, wenn man länger nicht im Kino war. 5 Euro tun nicht weh. 5 Euro Eintritt, das zahlt man auch im Sprengel. Und zwar bei jeder Vorstellung.
Das ganze Jahr. So auch bei der Vorstellung am 5. September im Filmclub Daria im Kino im Sprengel. Und da zeigen wir einen Film, der auch schon ganz lange auf der Hitlist war für den Filmclub Daria, nämlich Cutie Honey von 2005. Das ist ein sehr hyperaktiver, sehr greller, neuer Tokusatsu-Film, wenn man so möchte, von Hideaki Anno, den die meisten als den Regisseur und Schöpfer von Neon Genesis Evangelion kennen. Er hat aber auch den in meiner Ansicht besten Godzilla-Film des 21. Jahrhunderts gemacht, nämlich Shin Godzilla. Und Cutie Honey ist eben einer dieser wenigen Ausflüge, die er in den Spielfilm gemacht hat. Das ist eine Neuauflage eines 80er-Jahre-Animes. Ein absolut hyperaktiver, gleichzeitig psychisch und psychologisch durchaus auch intensiver Film mit sehr, sehr starken, sapphischen Unter- und Obertönen hinreißender Film. Ich freue mich sehr, dass wir den zeigen. Das wird sehr, sehr aufregend. Alleine, wenn ihr euch für Y2K-Mode interessiert, klappt euer Notizbuch auf und schreibt mit, denn da werdet ihr viel Inspiration finden.
Wie hast du den Film beschrieben? Barbie trifft auf Power Rangers? Oder?
Moment, ja, Power Rangers?
Na, es waren nicht Power Rangers, glaube ich. Aber
Seiram.
Ah, ja.
Ich glaube, Barbie trifft Seiram, den wir auch schon im Filmclub Daria hatten. Also, ja, ich denke, der Barbie-Vergleich ist durchaus hilfreich. Ja, ja. Es ist so eine Magical-Girl-Geschichte über eine junge Frau mit übernatürlichen oder auf jeden Fall übermenschlichen Kräften, die als Superheldin tätig ist und dergleichen vieles mehr. Es ist nicht abzusehen zu Beginn, in welche Richtung dieser Film einen bringt. Und ihr seid alle herzlich eingeladen am 5. September um 20 Uhr im Kino im Sprengel, um 20.30 Uhr im Kino im Sprengel auf diese Reise mitzukommen.
Das ich hoffe, super. Ich kann kommen. Ich muss das noch am Montag klären.
Der Film ist klasse, den muss man auf jeden Fall sehen, unbedingt. Ich habe noch eine Empfehlung aus dem Sprengel, und zwar in der Essay-Film-Reihe läuft Angelika Levis Mein Leben Teil 2, eine jüdische Regisseurin, die mit dem Nachlass ihrer Mutter gearbeitet hat, die ihr irrsinnig viele Fotos, Tagebucheinträge, Super-8-Aufnahmen hinterlassen hat. Angelika Levy hat auch zu mehreren Zeitpunkten ihres Lebens mit ihrer Mutter Interviews geführt und man sieht, es ist einerseits eine autobiografische Abhandlung ihres eigenen Lebens, aber auch ihrer Mutter und wie sich jüdische Identität in Deutschland entwickelt hat innerhalb der letzten Jahrzehnte. Den kann man sehen, den sollte man auf jeden Fall sehen, der läuft am 3. September um 20.30 Uhr. Wirklich ein sehr empfehlenswerter, intimer Dokumentarfilm. Oder eben Essayfilm, wie man ihn auch deklarieren könnte.
Uns zugeschaltet aus Berlin ist jetzt der Festivalleiter Linus De Paoli vom Bräuhahn Fantastik. Und da würde ich gerne einfach zu Beginn fragen, wie hat das eigentlich alles angefangen mit dem Festival? Wieso machst du dieses Festival?
Ja, also der Anfang war, dass mich einfach Filmfestivals immer schon unglaublich fasziniert haben. Ich habe als Filmemacher sehr viele Festivals besucht. Ich habe dann lange bei der Berlinale gearbeitet. Und die ganze Zeit hatte ich eigentlich schon diesen Wunsch, irgendwann mal mein eigenes Festival zu haben, wo ich die ganzen tollen Sachen, die ich im Jahr so entdeckt habe und die ich ausgewählt habe, endlich mal mit einem Publikum teilen kann. Und weil ich die fantastischen Genres insbesondere liebe, war auch immer für mich klar, was das Profil von so einem Festival sein muss. Ich möchte ein Genre-Festival machen. Durch das ebenfalls sehr fantastische Lodderbass-Kino, was es hier früher in Hannover gab, kannte ich Wiebke und Johannes Thomsen. Und als ich denen erzählt habe von meiner Ambition, meinten sie, ja, warum machst du das denn nicht mit uns? Und so wurde dann die Idee für das Bräuhahn Fantastik geboren. Meine Ambition mit dem Festival ist, eine Veranstaltung zu schaffen, die ich mir als Zuschauer wünschen würde. Also wo ich die Chance habe, Filme in meiner Stadt zu entdecken, die ich normalerweise garantiert verpassen würde. Und die aber so außergewöhnlich sind, dass sie das Potenzial dazu haben, zum Kultfilm oder zu meinem neuen Lieblingsfilm zu werden. Oder zumindest interessante Diskussionen anzustoßen.
Das Festival geht ja jetzt in die dritte Runde. Was ist dieses Jahr anders?
Es hat sich tatsächlich ziemlich viel geändert. Und zwar haben wir jetzt ein deutlich kürzeres, kompaktes Wochenende als das Hauptfestival, an dem wir 6 aktuelle Filme im Wettbewerb zeigen, 6 alte Filme in unserer Retrospektive mit einem Thema und 6 Kurzfilme als Vorfilme, also quasi 6-6-6. Es freut mich sehr, dass wir auch eine ganz neue Spielstätte dabei haben, denn wir haben eine Kooperation mit dem Kino am Sprengel gestartet. Und im selben Atemzug hat sich auch das Team vergrößert und ich freue mich, dass ich das Festival dieses Jahr zum ersten Mal mit Jonas Helmrichs und Linus Misera programmiere, gestalte und über die Bühne ziehe. Und zu guter Letzt startet ab Oktober Bräuhahn im Mini-Format als monatliche Double-Feature-Reihe, wo ihr die Chance habt, einen Kurzfilm, einen aktuellen neuen Film und einen Retro-Titel als Paket zu sehen und damit den Festival-Spirit über den Winter zu tragen.
Und zum Schluss, auf was freust du dich besonders, Linus?
Ich freue mich auf die Blutsauger-Retrospektive, da ich viele von den Titeln tatsächlich zum ersten Mal im Kino sehen werde. Und das ist immer toll, finde ich. Zumal wir auch einen Film von 35 mm zeigen können, Blut an den Lippen. Ich freue mich auf das fantastische Bräuhahn-Bier, was zu unserem Festival immer exklusiv von der Mesche-Brauerei gemacht wird. Und natürlich am allermeisten freue ich mich auf das Publikum, auf neue Begegnungen, auf Reaktionen. Das ist für mich immer das Schönste.
Vielen Dank für das Gespräch, Linus. Und nun darf ich 2 Gäste im kleinen Saal begrüßen, nämlich einmal Misera und Jonas. Und die werden uns jetzt ein bisschen was über das Bräuhahn Fantastik berichten. Ihr wart da maßgeblich an der Retrospektive beteiligt. Auf was darf man sich denn bei dieser Ausgabe des Festivals freuen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Freut uns sehr, dass der kleine Saal auch bemerkt hat, was wir da machen. Ja, es hat sich durch cleveres Networking ergeben, dass wir dieses Jahr im Bräuhan Fantastic Team mitmischen dürfen.
Darf ich diese Behind-the-Scenes-Story erzählen an dieser Stelle? Ja, danke für die Einladung, liebe Clara. Das Networking fand folgendermaßen statt. Ich habe das Festival immer gerne besucht und habe dann den Festivalleiter Linus De Paoli, der heute leider nicht hier sein kann, der ist im Büro und muss noch Filmbestellung machen.
Der arbeitet heute.
Der arbeitet heute, leider. Jedenfalls habe ich Linus De Paoli dann vor dem Festival bei einer Zigarette angesprochen und habe gesagt, ey, ein richtiges Festival hat ja mehrere Spielstätten. Ne?
Oh, direkt mal so ein bisschen gestichelt.
Ich habe das tatsächlich so gesagt. Ja. Und ich bin sehr froh, dass Linus mich mich dann noch mochte, obwohl ich so stichelig unterwegs war.
Ich glaube, ich war dabei.
Er hat sich tatsächlich daran erinnert und dann gesagt, du, was du damals gesagt hast, das stimmt eigentlich, wollen wir da nicht noch mal drüber reden? Und so kam es dann zustande, dass Misera und ich, die ja im Sprengel-Kino aktiv sind, das Sprengel jetzt einfach mit reingezogen haben in das Festival. Das Bräuhan Fantastic Festival hat dieses Jahr zwei Spielstätten erstmals, nämlich das Kino im Künstlerhaus und das Kino im Sprengel.
Ja, ganz genau. Also im Sprengel werden die Analogkopien gezeigt werden und die Mitternachts- oder die Spätvorstellungen, wo dann aus der Retrospektive noch mal so ein paar Schocker losgelassen werden und ein Film, der zu den Neuerscheinungen zählt, nämlich der japanische Mad Mask. Also es ist auf jeden Fall richtig, richtig viel los. Es ist sehr aufregend, Teil dieser Experience zu sein. Ich denke, es ist jetzt, wir verraten da jetzt auch keine Interna, wenn wir kurz ansprechen, dass mittendrin ja die Leitung des Koki auch gewechselt hat. Also es war auch ein aufregender Ritt bis dahin, wo wir jetzt sind. Aber ich bin mit dem Programm, wie es gerade Form annimmt, wirklich zufrieden. Und vielleicht können wir da einfach schon mal ein bisschen reingehen.
Oder? Können wir machen. Ich würde gerne noch was zu meiner persönlichen Beziehung zum Festival erzählen. Es ist das erste Festival, das ich mitgestalten darf. Und es, Leute, die mich privat kennen, wissen, dass das lange ein großer Traum von mir gewesen ist. Und ich glaube, da rede ich nicht nur für mich alleine. Und dann auch noch ein Festival wie das Bräuhan. Also man merkt es, wenn man diese Sendung hört, in der wir ja häufiger zu Gast sind, dass wir große Fans des Genrefilms sind, des fantastischen Films. Und das sind genau die Filme, die man findet. Filme, die auch sonst keinen Kinorelease in Hannover hätten. Das ist ja sowieso die Aufgabe von Festivals, die Filme dann dort zu zeigen, die sonst in keinem Kino eine Heimat finden. Das ist super, das ist toll, daran beteiligt zu sein und dann eben auch hier die Retro mitkuratieren zu dürfen. Eine riesige Ehre. Also ich kann das selber noch gar nicht fassen, dass das passiert, dass wir da dann auch stehen werden und die Filme vorstellen dürfen. Das ist insane. Wer hätte das mal gedacht?
Ich erinnere mich noch gut dran, dass wir letztes Jahr ungefähr zur selben Zeit das Festival noch aus besuchenden Perspektive nachbesprochen haben. Und jetzt dürfen wir schon so ein bisschen in der Innenperspektive die Schatten vorauswerfen. Das ist schon prima. Schatten sind auch ein großes Thema, denn in der Retro geht es ja um Vampire. Mhm. Wir haben unser Bestes getan, da seltener gezeigte Vampirfilme und auch unorthodoxe Vampirfilme auszugraben.
Da würde mich jetzt ja sehr interessieren, wo ihr da die Schaufel angesetzt habt und was für Filme man vom 18.09. bis zum 20.09. in zwei Spielstätten in Hannover sehen kann.
Ja, fangen wir vielleicht mal mit dem ersten Film aus der Retrospektive an. Da zeigen wir nämlich im Kino im Sprengel am 18., das ist der Freitag, um 22 Uhr unsere erste Spätvorstellung, nämlich Mr. Vampire. Mr. Vampire ist von 1985 und ist in Hongkong ein Riesenkassenschlager gewesen. Von da stammt der Film. Und er ist eine für Hongkong sehr spezifische Mischung aus Gruselfilm und Slapstick-Komödie. Ich hatte den ganz, als sich rauskristallisierte, dass das eine Vampir-Retrospektive wird, hatte ich den schnell auf dem Schirm und großes Interesse, den dafür zu sichten. Da sind nämlich relativ viele große Gestalten aus dem Hongkong-Kino der damaligen Zeit beteiligt. Also Sammo Hung zum Beispiel hat den produziert und Lam Ching Ying spielt die Hauptrolle in einer quasi für ihn Karriere machenden Performance als taoistischer Priester. Also es ist im Prinzip eine Horror-Slapstick-Komödie, die mit folkloristischen Vampir-Motiven der taoistischen Mythologie und der taoistischen Folklore arbeitet. Der lässt sich am Anfang ein bisschen langsam an und wird dann zusehends grotesker. Also der hat wirklich einiges vor. Da gibt es auch noch eine Geistergeschichte. Vampire kommen natürlich auch vor. Der Film war ein so großer Erfolg, dass es, glaube ich, je nach Zählweise 5 Sequels gibt und dann auch noch inoffizielle Sequels. Ein ganz, ganz großer Genuss. Und ich freue mich sehr, dass der die Retrospektive am Freitag um 22 Uhr eröffnet.
Aber wir haben auch etwas konventionellere Gothic-Horror-Varianten des Vampirfilms. Ein Subgenre des Vampirfilms, das mir sehr am Herzen liegt, ist der Lesbian-Vampire-Film. Mhm. Und da haben wir Blut an den Lippen ausgekramt oder ausgeschaufelt, gehoben.
Exhumiert.
Exhumiert, oh, sehr schön. Aus dem Jahr 1970 von Harry Kümmel. Das ist so eine Art Horror-Variante, möchte ich fast sagen, von den Sexploitation-Vampir-Filmen, die in den 70ern auch in den Vereinigten Staaten sehr populär waren. Nur eben die europäische Variante. Das heißt, es gibt mehr Sex, mehr Blut und hinreißend schöne Einstellungen, die ich wirklich in der Art und Weise selten in anderen Vampirfilmen gesehen habe. Toll, also es ist im Zentrum steht eine heterosexuelle Beziehung, die gefährdet wird durch eine verführerische Vampirin, die ein Auge auf beide geworfen hat, aber vielleicht auch nur auf eine von beiden. Und dann ist die Frage, können Vampir und unterdrückte Ehefrau gemeinsam das Patriarchat überwinden, indem sie den Ehemann verspeisen oder auch nicht? Den mag ich sehr gerne. Ich bin froh, dass wir diesen Schatz gehoben haben.
Marebito hast du auch ausgesucht, ne?
Genau. Blut an den Lippen läuft übrigens am 19. Wollte ich noch kurz sagen, in der Spätvorstellung. Und einen anderen Film, den ich ausgegraben habe oder vielmehr irgendwie in der hintersten ich habe diesen Film tatsächlich in der Schmuddelecke eines Berliner Secondhand-Ladens gefunden. Für 1 Euro oder sowas. Und ich habe beim Lesen des Beschreibungstextes damals vor vielen Jahren schon so ein Schaudern bekommen, dass ich einerseits irrsinnige Angst hatte, mir diesen Film jemals anzuschauen und zweitens ein so großes Interesse hatte wie noch nie bei einer DVD, die ich irgendwo in einer Schmuddelkiste gefunden habe. Das ist ein Film, der wurde gedreht vom Regisseur, der Ju-On, The Grudge Filme, der Name ist mir gerade entfallen, die Hauptrolle spielt Shinya Tsukamoto, Regisseur von Tetsuo The Iron Man, diesem legendären Industrial Body Horror Film aus Japan. Und der spielt nämlich eine Variante seiner selbst, könnte man sagen, ein Dokumentarfilmer, der mit seinem Camcorder sich in die Unterwelt wagt, in die Kanalisation und versucht, so das schrecklichste Bild einzufangen, das es nur gibt. Und das findet er auch und begibt sich in einen Strudel aus Gewalt und Halluzinationen, in dem auch Vampire in der einen oder anderen Form stattfinden, nämlich in Gestalt des Marebito. Das ist ein japanisches Wort für eine folklorische Sagengestalt, die vampirähnlich ist, aber schon auch eine andere Figur als das, was wir hier in Europa als Vampir kennen. Das ist tatsächlich, wie ich auch zunächst vermutet hatte, als ich den Film damals gefunden habe, einer der gruseligsten, schaurigsten Filme, den ich je gesehen habe. Also, dass der hier gezeigt wird, dass ich den überhaupt jemals zeigen kann, ist ein großer Traum von mir. Und das passiert jetzt.
In der Spätvorstellung, das heißt, danach alleine nach Hause gehen, ist
Marebito läuft um 12.30 Uhr. Das ist quasi der Aufmacher am Samstag.
Ah, okay.
Und Blut an den Lippen beschließt den Samstag. Also ihr könnt mit dem gruseligsten Film aller Zeiten direkt um 12.30 Uhr in euren Festivaltag starten.
Fantastisch, aber dann ist ja noch Tageslicht. Das ist gut.
Ja. Zum Glück. Mhm. Ja. Zum Glück.
Knappe Geschichte.
Ja, und in der Retro sind auch sonst viele aufregende Sachen. Den Sonntag machen wir gerade noch so ein bisschen fest, aber für den Samstag ist auch schon mal bestätigt, dass wir Ferrat Vampire zeigen können. Ja, ganz richtig. Da geht es nämlich um einen Autovampir.
das ist so irre. Als Linus de Paoli uns von dem erzählt hat, waren wir gleich so.
Ja, natürlich machen
wir
das.
Den müssen wir zeigen.
Aber hallo, es gab nie eine andere Möglichkeit. Und damit haben wir jetzt schon mal so ein bisschen die Retrospektive umrissen. Es gibt ja aber natürlich auch, wie es sich auch für ein Festival gehört, einen Publikumswettbewerb mit Neuerscheinungen. Und wenn wir auf die mal zu sprechen kommen, da sind auch wirklich viele aufregende Sachen dabei. Da geht es am Freitag um 19 Uhr mit dem Eröffnungsfilm Hokum los. Der ist von Damien McCarthy, ein irischer Regisseur, den viele vielleicht auf dem Schirm haben für den hervorragenden Oddity, den ihr auch gerne in Vorbereitung nochmal nachholen solltet, falls ihr das nicht getan habt. Sehr, sehr gelungener, moderner Gothic-Horror. Und in diese Linie stellt sich Hokum auch. Ist jetzt eine amerikanische Co-Produktion und erzählt die Geschichte eines Schriftstellers, der nach Irland reist, in das Hotel, in dem seine Eltern Flitterwochen hatten, um dort auf verschiedenen Wegen und auf verschiedene Weise mit seiner Vergangenheit abzuschließen oder ein paar offene Bücher zu schließen, sozusagen. Mhm. Und ich habe den durch Zufall im Spanien-Urlaub sehen können. Da hatte der nämlich schon Kinostart und der ist überwältigend. Ich fand den wahnsinnig packend und unglaublich fesselnd. Der hat für Deutschland jetzt einen Kinostart, aber erst nächstes Jahr. Also wenn ihr Hokum jetzt schon sehen wollt, das ist erstmal die einzige Gelegenheit in Hannover sowieso, den zu sehen, nämlich am Freitag, den 18.09. um 19 Uhr im Koki.
Hannover, die Hauptstadt der Cinephilie.
Ja, das ist lustig, dass du das sagst. Clemens Williges vom 35mm Magazin und vom Filmfest Braunschweig hat diesen Satz neulich gesagt, dass Hannover die heimliche Hauptstadt der Cinephilie in Norddeutschland ist. Und das stimmt schon so ein bisschen. Also ich habe das auch erst gemerkt, als ich dann so den Vergleich zu anderen norddeutschen Städten hatte, dass wir da eigentlich schon ganz gut dran sind. So. Mhm.
Ein Film, auf den ich mich persönlich sehr freue, das ist einer, den ich auf dem Pornfilmfest in Berlin letztes Jahr verpasst habe, weil ich nicht auf dem Festival war. Es kommt dann immer zu viel auf einen zu und dann verpasst man all die coolen Sachen, die man eigentlich sehen möchte. Und die Tickets waren komplett ausverkauft, also man hätte auch gar nichts mehr bekommen können. Factoids, das ist ein Sexploitation-Film, der Tarot inspiriert ist. Es geht um eine Frau, die durch Trashtown USA reist und versucht, einen Fluch brechen zu lassen. Mhm. Das würde aber $1,000 kosten. Ja, und das Geld, das muss man erstmal auftreiben. Das hat man ja nicht einfach.
Das ist ja ein Wucher.
Ich weiß nicht, was so da auf uns zukommt. Wahrscheinlich ein moderner Sexploitation-Streifen im Geiste von John Waters und Greg Araki. Genau mein Ding. Ich freue mich da sehr drauf. Die Beschreibung des Films hat mich auch ein bisschen an Desperate Living erinnert von John Waters, der ja vor kurzem auch bei uns im Kino im Sprengel lief. Und dieser Film wurde auf 16mm gedreht. Eins meiner liebsten Filmformate. Mhm. Freue ich mich, dass man den jetzt auch in Hannover und überhaupt in Deutschland noch mal erwischen kann.
Mega. Ja.
Aber was wäre ein Filmfestival ohne Kurzfilme, oder?
Ja, für das Kurzfilmprogramm war ich dieses Jahr mitverantwortlich. Es gab im letzten Jahr bereits eine Kooperation von Breuhahn Festival mit dem großartigen Final Girls Festival Berlin. Auch ein Festival, zu dessen letzter Ausgabe ich es leider nicht geschafft habe, aus keine Ahnung. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich es nicht geschafft habe. Ich bin auf der Berlinale gewesen und so ausgebrannt von Berlin gewesen, dass ich es nicht noch mal für das Final Girls Festival nach Berlin geschafft habe Anfang März. Ich musste mich ausruhen. Es tut mir leid. Aber ich kann jetzt eine meiner Lieblingssparten auf diesem Festival nachholen, nämlich die Kurzfilme. Ich liebe das Final Girls für seine Kurzfilmauswahl. Es gibt Queer Horror und Body Horror. Das sind meine beiden Lieblingssektionen. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ein kleines Kurzfilmprogramm zu kuratieren für das diesjährige Festival. Wir machen es ein bisschen anders als letztes Jahr. Da gab es einen separaten Raum im Kino, im Künstlerhaus, in dem diese Filme gezeigt wurden zu bestimmten Terminen in einer Kurzfilmrolle. Finde ich persönlich immer ein bisschen anstrengend, mehrere Kurzfilme hintereinander zu schauen. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir zeigen jetzt so als kleinen Appetizer vorweg vor jeder Neuerscheinung einen Kurzfilm. Dieses Kurzfilmprogramm, das besteht aus queeren Horrorfilmen. Da ist auch passend zu unserer Vampir-Retrospektive einer meiner liebsten Vampir-Kurzfilme überhaupt. You are a lesbian vampire. Also ihr merkt, wenn ich irgendwo bei einem Festival mitarbeite, dann kommt man an lesbischen Vampiren nicht vorbei. Einen anderen Kurzfilm, den man sehen kann, den ich auch sehr gerne mag, ist dieser Coming-Out-Kurzfilm. Dieser Godzilla Stop-Motion-Kurzfilm von Cressa Maeve, die eine Transfilmemacherin, die einen super süßen, queeren Kurzfilm produziert hat. Toho hat gesagt, super Kurzfilm, und die Regisseurin darf jetzt sogar offiziell für Toho Werbematerial produzieren. Ich liebe solche Erfolgsgeschichten. Ja. Und damit ist Godzilla jetzt confirmed non-binary.
Ja. Ja.
Ja. Und zumindest.
Und Manila ist confirmed trans. Also ja. Das
super.
Da haben wir es doch endlich. Wir haben es geschafft, Leute.
Wir haben es geschafft.
Endlich.
Nur, dass es theoretisch nicht Manila ist, wenn man ganz streng ist, sondern Godzilla Junior.
Oder ist es Baby Godzilla?
Ah, nee, du hast vollkommen recht. Es ist Baby Godzilla, ja. Aber Baby Godzilla ist für mich eigentlich auch nur eine Variation von Godzilla Junior.
Tja, das sehen die Hersteller von Actionfiguren zum Beispiel anders.
Ah, okay. Na gut, okay. Mit denen will ich mich nicht anlegen. Die haben Kapital.
Das stimmt.
Okay, ich habe das Gefühl, wir schweifen ab.
Nee, Quatsch, wieso? Ich das bin noch nicht durch mit den Kurzfilmen.
Das ist das Thema.
Ja, also es gibt da ganz vieles zu entdecken, wieder zu entdecken in der Kurzfilmsparte, sag ich.
Also als jetzt,
Kuratorin.
Jetzt ist das Kurzfilmthema vorbei. Also vorher war es das noch nicht. So.
Und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, zurückzukommen zu einem Langfilm, Sera, der auch auf dem Festival läuft.
Den haben wir uns aus der Diskussion jetzt noch so ein bisschen ausgeklammert, um ihn zum Schluss aufzuheben. Das tun wir nämlich auch im Programm selber, zumindest fast bis zum Schluss. Am Sonntag um 17 Uhr schließen wir die Neuerscheinungen und den Wettbewerb mit dem neuen Jane Schoenbrunn-Film Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Und ich bin unheimlich froh, dass wir den zeigen können. Der hat vorher schon, muss man sagen, regulären Kinostart, hat bei uns aber dann die Hannover Premiere und ist ein hinreißender Film. Mal so in die Runde gefragt, wie ist euer Verhältnis zu Jane Schoenbrunn bisher, wenn es eins gibt?
Ich erinnere mich, dass I Saw the TV Glow im letzten Jahr auf dem Breuern Fantastic Filmfest lief. Sehe ich das richtig? War das letztes oder vorletztes Jahr?
Das müsste sogar schon vorletztes gewesen sein.
Ist das schon so lange her? Ja. Wow. Mhm. Das habe ich auch gehypt. Das war eine Sache, die das Breuhan Gold richtig gemacht hat, weil die Filme von Schoenbrunn bisher kaum gezeigt wurden in Deutschland. Also wenn, dann in Berlin, klar. Aber was ist denn mit dem Rest dieses Landes? Berlin, Mann, wir sind durstig.
Berlin ist ja nicht im eigentlichen Sinne Deutschland.
Ja, das stimmt natürlich. Genau. Ja, also Schoenbrunns Werk finde ich eins der spannendsten, das es derzeit gibt im Kino. Eine der spannendsten, neuesten Stimmen. Ich habe diesen Slenderman-Film außerdem gesehen, den man komplett in YouTube sehen kann. Diese Dokumentation über das Internetphänomen dieser Creepypasta-Story. Mhm. We're All Going to the World's Fair, was so eine Variante von einem Desktop-Horrorfilm ist, der allerdings alles richtig macht, was alle anderen Vertreter des Genres falsch macht. Ich mag die Filme wahnsinnig gerne und ich bin auch sehr gespannt auf den neuen Eintrag in Schönbrunns Filmografie.
Ich habe I Saw the TV Glow auf der Berlinale gesehen vor 2 Jahren.
Ich habe damals keine Tickets gekriegt.
Ja, und es war die Premiere und Jane war auch da. Es war sehr cool auf jeden Fall. Also ich habe so ein bisschen, ich fand es so schön bei I Saw the TV Glow, dass man so ganz viele Sachen in dem Film findet. Klar hast du auch die Thematik von Geschlecht oder kein Geschlecht und von dem eigenen Körper, Pubertät und so weiter. Aber ich glaube, ich habe auf Letterboxd zu dem Film geschrieben, so müssen sich meine Freunde fühlen, wenn ich über Filme rede. Weil es ja auch um diese Serie geht, die die beiden ProtagonistInnen schauen.
The Pink Opaque.
Genau, und da so völlig drin versinken. Und ich muss sagen, ich hatte, als ich Jugendliche war, auch so Züge. Mhm. So irgendwie, dass ich da.
Nicht nur als Jugendliche, klar.
Ja, scheiße.
Wir alle, glaube ich.
Wir alle.
Schönbruch macht Filme für diese kleinen Freaks, die die Kindheit schon vor dem Fernseher verbracht haben und jetzt wahrscheinlich auf irgendwelchen Discord-Servern rumhängen und da den Großteil ihres sozialen Lebens führen.
Ich meine, wie
sag
oft
mir gar nichts.
Looking at no one.
Wie oft ich jetzt auch noch irgendwelche Serien auf YouTube suche, wo irgendwer so gütig war, irgendeine Aufzeichnung aus dem Fernseher hochzuladen und dann so eine ganz kleine versteckte Tür wieder in meinem Hinterkopf geöffnet wird und ich bin so, oh Gott sei Dank, danke. Username, wer bist du? Dank dir, dass du das gemacht hast. Also auch diese Liebe zu den Dingen, mit denen man aufgewachsen ist, die man irgendwann mal verbuddelt einfach, weil das Leben weitergeht und dann findet man die wieder. Und das habe ich ganz viel auch in I Saw the TV Glow gesehen. Mhm. Und es war eine ganz fantastische Stimmung im Kinosaal. Und der war noch lange da, der Film, das muss ich sagen.
Mich begleitet der auch sehr lange. Und in I Saw the TV Glow muss man aber auch sagen, dass es da ja schon auch darum geht, eine kritische Distanz zu den Serien zu entwickeln, die man als Kind gesehen hat. Und dass man da häufig Dinge reinlegt, die vielleicht gar nicht da waren. Und das ist so die Metaperspektive, die in Schönbrunns Filmen immer auftauchen. Und ich glaube, das macht Camp Miasma auch, oder?
Camp Miasma beschäftigt sich auf jeden Fall sehr viel mit Nostalgie und mit frühen Medienerfahrungen. Ich würde sagen, in TV Glow geht es auch ein bisschen darum, dass man verlernt zu sehen, was man früher in Serien gesehen hat. Also, dass sich der Blick verändert und dass das auch ein Verlust sein kann. Also, dass das nicht, also dass das Erwachsenwerden da nicht nur zwingend eine positive oder einen erweiterten Blick bringt, sondern den auch verengen kann. In Teenage Sex and Death at Camp Miasma geht es um Chris, eine junge Regisseurin, die so ein Indie-Darling, so ein Cannes-Darling ist. Die wird beauftragt damit, das Camp Miasma-Franchise, ein in dieser Welt schon lange laufendes Horror-Franchise, ein Slasher-Franchise, wiederzubeleben. Und sie macht sich dafür auf die Suche nach der Hauptdarstellerin, dem Final Girl, da haben wir es wieder, des ersten Films. Und diese wird gespielt von Gillian Anderson und lebt jetzt alleine am Originaldrehort. Sie hat das ehemalige Camp Miasma quasi gekauft und lebt dort nun in der Abgeschiedenheit der verschneiten, des verschneiten Nordens. Und Chris taucht dort auf und es beginnt eine spannende Suche und Untersuchung von diesen frühen Slasher-Filmen, von diesem Blick, den die Slasher auf Körper haben, auf Weiblichkeit. Und es beginnt eine Art Reise von sexueller Entgrenzung und Befreiung. Der Film ist tonal anders als I Saw the TV Glow, der, finde ich, sehr, sehr stark geprägt war von so einer genderdysphorischen Stimmung von Bedrängtheit und Angst und Panik, dass man eventuell in einem falschen Leben stecken bleiben und gefangen sein könnte. Und in Camp Miasma geht es jetzt um Befreiung, um die Befreiung des Körpers. Es geht um die Befreiung der eigenen Sexualität. Es geht um die Frage auch so ein bisschen, ist es eigentlich schlecht, nur Süßigkeiten zu essen? Also was ist eigentlich verkehrt? Was genau ist eigentlich verkehrt daran? Süßigkeiten sind etwas Hervorragendes und warum gestatten wir uns das nicht? Das ist ein schönes Bild, das der Film immer wieder aufmacht. Und es ist eben gleichzeitig auch ein vollwertiger und hochwertiger, vielleicht einer der wichtigsten Meta-Slasher. Ein Genre, das uns fast genauso lange begleitet wie der Slasher selber.
Mit Scream, ja.
Mit Scream zum Beispiel, genau.
Und dann kam ja sehr schnell schon Scary Movie, der dann wieder ein Meta-Slasher des Meta-Slashers war.
Sozusagen, ne? Also das Einzige, was dieser Bewegung dann immer noch eingefallen ist, war noch mehr Figuren reinzusetzen, die auch schon die Horrorfilm-Konventionen kennen. Und ich finde, Camp Miasma findet jetzt einen sehr spannenden neuen Dreh drauf, nämlich eine lustvolle Begegnung, einen nicht problematisierenden Blick auf diese alten Slasher und einen genussvollen Blick auf diese alten Slasher, den ich fantastisch entwickelt, offensichtlich sehr persönlich erlebt finde. Und es ist ein Meta-Slasher, der einem tatsächlich Lust macht, mehr aus diesem Genre zu sehen, was die früheren Beispiele da eigentlich nicht tun. Die haben eher so eine clevere, da kommt jetzt gleich aber der Killer, was für eine Maske wird er tragen, mäßig. So, also so ein bisschen besserwisserische Film-Bro-Tonalitäten. Und bei Schönbrunn funktioniert das ganz anders. Also ich habe danach unheimlich große Lust bekommen, viele von den Filmen nochmal nachzuholen, die da referenziert und teilweise auch namentlich genannt werden. Also ja, um 17 Uhr am 20. September könnt ihr Teenage Sex and Death at Camp Miasma im Kino im Künstlerhaus sehen und das möchte ich euch wärmstens ins Herz legen. Das wird nämlich ganz hervorragend.
Ich habe Miasma noch nicht gesehen, leider, aber es klingt ein bisschen so, als ob Schönbrunns Filme mit jedem neuen Eintrag immer körperlicher werden. Mhm. Ich habe das Gefühl, im ersten Film sind Körper komplett abwesend. Also ich spreche da jetzt von We're All Going to the World's Fair. Da gibt es irgendwie eine Sehnsucht danach, was zu spüren. Und man hat gar kein Zuhause im eigenen Fleisch. In I Saw the TV Glow dann schon irgendwie, aber richtig ist es auch nicht. Und jetzt geht's richtig zur Sache.
Ja, also das ist ein viel versöhnlicherer Ton und Umgang mit Körperlichkeit, als wir das vorher gesehen haben. Und es ist irgendwie schön und wahnsinnig zufriedenstellend, diese Entwicklung so nachverfolgen zu können. Da hat offensichtlich gerade jemand eine wirklich präzise eigene künstlerische Stimme gefunden und ist auch an einem Punkt im eigenen Leben, wo nicht alles furchtbar ist, sondern viele Dinge gut und richtig laufen und vieles viel aufbricht.
Das finde ich ja total spannend, also auch mit diesem Wort der Befreiung, weil ich war mit dem Ende von I Saw the TV Glow, ich war nicht zufrieden. Ich fand das, ich werde jetzt nichts sagen dazu, das sollen sich bitte die Zuhörenden alle angucken. Aber das war so eine ganz komische Situation in Berlin, weil ich war wirklich zerstört von diesem Ende so ein bisschen. Und danach kam dieser tosende Applaus und ich war so, okay, ja, also der Film hat mir total gut gefallen, aber sind wir alle fein mit dem Ende? Was ist denn jetzt los?
Was er ja auch sagt, ist, there is still time. Also er geht ja nicht komplett ohne Hoffnung raus.
Das
und Miasma zeigt uns jetzt, dass da durchaus noch Zeit war und dass diese Zeit auch genutzt wurde.
Und mit diesen Worten werden wir auch gleich den kleinen Saal wieder verlassen. Vorab noch die Info: Das Breuhahn Fantastic Film Festival ist vom 18.09. bis zum 20.09. im Kino im Künstlerhaus und im Kino im Sprengel. Und für weitere Infos besucht auch gerne den Instagram-Account vom Breuhahn Fantastic Festival. Und das war's auch schon. So langsam haben wir genug gesessen im kleinen Saal. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns und freuen uns auf einen fantastischen Filmherbst. Ja. Spooky Season.
Oh Gott, das wird so.
Das wird Herbst.
Und die Sachen, die da alle noch kommen. Also
der
Oktober wird auch richtig super, Leute.
Ich gucke schon mal ans Programm. Oh, wow, ja krass. Ganz viel wirklich da.
Sehr schön. Es war mir ein Fest. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, macht's gut.
Tschüssi, wir sehen uns dann wieder im Saal, ne?
Der kleine Saal ist eine ehrenamtliche Produktion von und für Leibniz FM. Redaktion: Clara Wignanek, Jonas Xenia Helmerichs, Linus Misera. Schnitt: Jonas Xenia Helmerichs, Originalmusik: Linus Misera. Folgt uns auf Instagram.